im Job war ich nicht glücklich.
Und du sagst ja, eigentlich wolltest du eine Auszeit machen, dann bist du aber doch irgendwie an die Discounterkasse gelangt.
Ich glaube, es geht irgendwie einfach darum, seinen Weg zu gehen und sich selber treu zu sein.
Hallo Mel.
Hallo Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ihr seht, ich habe die Kopfhörer auf, das heißt, wir haben heute mal wieder eine Gästin, die uns zugeschaltet ist, und zwar die liebe Mel. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Ja, sehr schön. Ja, richtig cool, dass du heute die Zeit genommen hast. Mel, oder auch Instagram Melur genannt, hat nämlich eine ganz besondere Story, die wir heute mal mit euch hier teilen wollen. Ich würde sagen, ich fange mal mit einem kleinen Intro an und stelle Mel einmal vor und dann darfst du dich danach super gerne nochmal selber vorstellen. Genau. Stell dir mal vor, du hast den Job, von dem alle denken, er sei dein Traum. Und auch du denkst, es sei dein Traum. Aber irgendwas stimmt nicht. Nichts macht dir mehr Freude und du hast auch keine Ahnung, was dir Freude machen könnte. Unsere heutige Gästin hat genau das erlebt und mit Mitte 30 alles auf Null gesetzt. Heute vielleicht nicht mehr, aber früher saß sie auf jeden Fall in der Supermarktkasse, ist aufs Land gezogen und nimmt 10.000 Menschen mit auf ihren Neuanfang in ein glücklicheres, freieres Leben. Und wie das geht, versuchen wir hier heute rauszufinden. Mel hat über 10 Jahre im Reality-TV gearbeitet, hat Reality-Stars interviewt und Moderationsbücher geschrieben. Ein Job, der von außen nach viel Glamour aussieht. Heute teilt sie ihren Neuanfang ehrlich, chaotisch und nahbar. Schön, dass du heute hier bist, Mel.
Danke für die Einladung.
So, jetzt habe ich dich einmal vorgestellt, liebe Mel, aber mir ist natürlich auch total wichtig, dass du hier den Raum bekommst, dich einmal in deinen eigenen Worten vorzustellen. Deswegen würde es mich total interessieren, wenn ich jetzt einfach mal jemand auf einer Party anquatschen würde. Wie würdest du dich denn da heute vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich die heute komplett anders beantworte als früher. Früher habe ich immer gesagt, ja, ich bin Mel und ich mache halt Reality-TV. Und das war immer direkt so eine Verbindung, weil es auch was mit meiner Identität obviously zu tun hatte. Und das war aber irgendwie auch so gang und gäbe, das immer direkt so zu machen. Und dann habe ich halt immer gemerkt, so sobald ich Reality-TV sage, so die Leute finden das total cool. Und das fand ich halt auch cool, weil ich natürlich auch viel Selbstwert darüber gezogen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das so gewandelt hat, dass ich das gar nicht mehr so cool fand. Und dann habe ich immer versucht, das so zu umgehen. Und wenn wir aber auf das Thema gekommen sind, habe ich dann natürlich gemerkt, dass die Leute das immer noch cool finden. Und das ist auch voll okay. Reality-TV ist total spannend für ganz viele, war es für mich ja auch 10 Jahre lang. Und als ich dann zum Discounter gegangen bin, habe ich mir so ein bisschen so einen Spaß draus gemacht. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin Mel und ich arbeite jetzt an der Kasse beim Discounter. Und dann habe ich so gemerkt, dass die Leute so sind, so, ja, okay, so. Und das fand ich dann irgendwie immer ganz lustig. Und wenn man dann aber so ein bisschen tiefer geredet hat, dann habe ich halt schon erzählt, so, ja, ich habe früher das und das gemacht und dann war so wieder dieses Interesse da. Und heute ist es für mich so, dass ich eigentlich generell gar nicht direkt sage, was ich beruflich mache, weil das einfach, also mein Job ist nicht mehr so meine Identität mäßig. Und ich sage dann halt einfach, ja, ich bin Mel und ich bin 35. Und dann wird natürlich trotzdem immer direkt gefragt, was ich beruflich mache. Und dann sage ich, ja, ich bin jetzt im Café und darf jetzt auch irgendwie Content machen und damit Geld verdienen. Und das habe ich halt gemacht, weil ich nochmal alles irgendwie auf Null gesetzt habe. Und dann fängt man irgendwie direkt so ein Gespräch an. Und dann ist es halt entweder so, dass die Leute das interessant finden oder man direkt wieder über Reality-TV redet, was auch okay ist, aber ja, ich versuche dann meistens immer noch irgendwie so einen Joke zu machen und das so zu entschärfen und sage dann halt immer so aus Spaß, ja, aber hauptberuflich bin ich eigentlich Teenagerin. Und dann, ja, so irgendwie stelle ich mich vor.
Ja, sehr cool. Da gibt es auch voll viele Punkte, wo ich auf jeden Fall direkt gleich nochmal reingehen möchte. Aber wir haben hier im Podcast immer eine ganz coole Rubrik, die wir mit unseren Gästinnen ganz gerne machen und da würde ich gerne mit rein starten, und zwar Women Who Inspire. Und da würde mich total interessieren, ob es eine Frau gibt, wo du jetzt spontan sagst, ey, das ist eine richtig coole Frau, die hat mich mega inspiriert in meinem Leben. Also sag ich mal, lebendig, tot, aus deinem Umfeld, aus Social Media. Gibt es da jemanden?
Ja, voll. Es gibt mehrere Frauen. Also früher war es immer Carrie Bradshaw. aber es war sehr lange auch Andy Sachs von Teufel trägt Prada. Mhm. Weil ich mich auch sehr irgendwie in ihr wiedererkannt habe, nochmal mehr irgendwie bei meiner Kündigung. Aber ich muss sagen, dass als ich meinen Neuanfang gemacht habe, ich irgendwie diese Connection zu Vera Wang gefunden habe, die ja auch erst so mit 40 angefangen hat, Brautkleider zu entwerfen. Und damit halt mega erfolgreich wurde. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, guck mal, es ist halt nicht zu spät, jetzt nochmal neu anzufangen. Ne? Und das fand ich immer sehr inspiring, weil man denkt ja, so Leute, die so erfolgreich sind, die haben bestimmt irgendwie mit 22 schon irgendwie ein Startup gegründet und weiß ich nicht, ne, so. Und dass das gar nicht so ist. Und ich fand das bei ihr voll spannend. Sie wollte auch erstmal Eiskunstläuferin werden, ich glaube olympiamäßig, und das hat nicht geklappt. Dann ist sie zur Vogue gegangen und war da mega lange und ist am Ende gegangen, weil sie nicht weiter aufsteigen konnte. Ein Jahr später ist dann Anna Wintour Chefredakteurin geworden und Vera Wang hat dann irgendwie geheiratet und sich gedacht, so irgendwie gibt es kein Hochzeitskleid, das für mich fittet, und hat so eine Marktlücke entdeckt und hat das dann gemacht. Und das fand ich schon sehr inspirierend, weil ich mir dachte, okay, ich glaube, es geht irgendwie einfach darum, seinen Weg zu gehen und sich selber treu zu sein. Und dass dann automatisch irgendwie Erfolg folgt.
Ja, ja. Hey, richtig cool. Die Geschichte kannte ich noch gar nicht, aber finde ich auch total inspirierend. Also ich habe das auch letztens gehört, auch wieder hier, vages Halbwissen, aber dass Frauen generell später ihren Karriere-Peak haben als Männer. Dass Frauen eher so auf dem zweiten, dritten oder wie viel Anlauf auch immer so ihrs finden. Und dass das eigentlich sich deswegen gar nicht so stressen soll in seinen 20ern oder Anfang 30ern, weil es kommt noch, wenn man einfach dranbleibt.
Das finde ich so toll. Ja, safe, ich glaube das auch.
Sehr cool.
Aber es ist lustig, ich weiß, woran liegt das, das, was bei uns später ist, weißt du das?
Ich würde jetzt einfach mal hier ganz wieder mutmaßen, vielleicht ja auch, weil Frauen vielleicht erstmal Kinder bekommen und dann, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann erstmal wieder überlegen, also vielleicht auch, wenn man durch Familiengründung raus ist aus dem Berufsleben, dass man dann auch erstmal die Zeit hat, so diesen, ja, diese Karriere kurz auf Pause gesetzt hat und zu sagen, okay, will ich das eigentlich wieder zurück? Weil jetzt ist man vielleicht auch ein ganz anderer Mensch, man entwickelt sich total viel weiter. Vielleicht das,
aber vielleicht... Ja, es ist irgendwie auch unfair, glaube ich. Irgendwie sind wir Frauen so, wenn wir eigentlich Karriere machen gerade, dann ist eigentlich auch der Zeitpunkt, so Kinder zu kriegen.
Ja, genau. Wenn man sich entscheidet, dann ist das so der Zeitpunkt, dann ja. Darüber reden wir auch so häufig im Podcast, so ein großes Thema, wirklich. Aber ja, mich interessiert es natürlich auch total. Du hast ja eben gesagt, viele sagen mal, oh, Reality, was hast du da gemacht? Total spannend, weil ich glaube auch die meisten, auch wenn es nicht alle zugeben, gucken hin und wieder Reality-TV und sind schon
hooked. Ja. Mich kann keiner fühlen. Das sagen alle immer. Ich gucke das ja nicht, aber ja, es ist doch voll okay, wenn du es guckst.
Wir machen da hier auch im Podcast gar keinen Hehl drum. Mein Co-Host Annabelle ist, glaube ich, die größte Trash-TV-Queen. Wir haben zu zweit auch hier in Kiel ein Trash-TV-Quiz gewonnen. Also wir lieben es.
Geil.
Aber man muss ja sagen, bei dir war es halt ein großer Traum. Da würde mich erstmal interessieren, wieso war es konkret dein Traum? Wie bist du da hingekommen? Und wann hast du gemerkt, dass es das vielleicht doch nicht ist? Das finde ich total spannend.
Also mein Traum war immer, in meinen 30ern so wirklich Fettkarriere zu machen. Weil ich wusste eigentlich schon sehr früh, dass ich keine Mutter sein werde. Und ich dachte halt, ja, aber irgendwie brauche ich ja was in meinen 30ern. Irgendwie muss ich ja was...
Irgendwas muss man ja machen.
Was mache ich sonst? Und dann wollte ich Karriere machen. Ich habe aber sehr früh gemerkt, dass ich so kein Mensch bin, der 24/7 im Büro sitzen kann, sondern dass ich auch irgendwie Action brauche, Abwechslung. Und das bietet Fernsehen natürlich. Ich bin ja auch nicht mit Reality-TV eingestiegen, sondern mit was ganz anderem. Normale Shows und so gemacht halt beim Fernsehen. Und es ist da halt immer die coole Mischung für mich gewesen, auf Produktion zu sein, ein paar Wochen. Und dann hast du halt wieder die Büroarbeit so, ne? Diese Mische hat es sehr gemacht für mich. Und ich habe dann irgendwann, ich war so fokussiert darauf, an mein Ziel zu kommen, dass ich dann irgendwann da war und ich jetzt dann ja eigentlich dachte, ich muss mich irgendwie freuen oder irgendwie gut fühlen oder erfolgreich fühlen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich leer bin, irgendwie, um ehrlich zu sein. Dass es so gar nicht das ist, was ich wollte. Und das war aber so ein schleichender Prozess. Das kam über ein paar, anderthalb Jahre zuletzt, würde ich sagen.
Das heißt, so erstmal warst du so mittendrin wie so im Strudel, einfach immer schneller, höher, weiter, so von einem Job zum nächsten, Karriereleiter. Und dann so die letzten 1,5 Jahre irgendwie, war es immer mal wieder so kleine Momente im Alltag, wo du gemerkt hast, so, das ist irgendwie so ein Störgefühl, oder wie hat sich es bei dir eingeschlichen? Weil ich würde gerne mal so ein paar Marker, sag ich mal, rausarbeiten für die Frauen, die es mich vielleicht jetzt gerade hören und sagen, oh ja, irgendwie kann ich so ein bisschen verstehen, was Mel da meint. Irgendwie gibt es das auch bei mir. Also was sind vielleicht so die Alarmsignale, die du irgendwann bei dir festgestellt hast, wo man vielleicht so ein bisschen Achtung haben sollte, ob es in die richtige Richtung geht beruflich?
Also es war so, dass ich nochmal aufsteigen sollte. Mhm. Das hatte mir jemand gesagt, hat gesagt, ja, du hast deine Zukunft da und da, wir sehen dich da. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott. Ich habe das gesehen, wie das bei Vorgesetzten dann war in dieser Position und dachte mir so, das ist gar nicht das Leben, das ich haben möchte. Ich möchte gar nicht 24/7 nur meiner Arbeit widmen. Mein Privatleben hängt hinterher. Ich bin ständig nur unterwegs. Ich gebe alles dafür. Und daran habe ich das zum ersten Mal gemerkt, wo ich so gedacht habe, okay, das wird ja irgendwann, du hast ja dieses Bild im Kopf, aber sobald du näher rankommst, verändert sich das Bild ja, weil du hast ja nur eine Vorstellung und dann siehst du, wie es real, also tatsächlich ist. Und das hat gar nicht gematcht mit meiner Vorstellung. Und dann war es auch so, dass ich einfach gemerkt habe, oder ich dachte ja, wenn ich 150% gebe, dann reicht es ja irgendwann, dann bin ich am Ziel. Und ich habe gemerkt, dass ich nie aufhören werde, dort 150% zu geben. Es liegt zum einen natürlich an mir, ne, weil ich immer dachte, dass ich das so machen muss. Aber ich habe mich dadurch natürlich auch in einer Branche wiedergefunden, in der das halt Voraussetzung ist, um da wirklich erfolgreich zu sein. Und dann dachte ich mir so, ich kann das gar nicht delivern die ganze Zeit, weil irgendwann war ich so erschöpft, dass ich gemerkt habe, dass alle Ressourcen, auf die ich sonst zurückgreife, mir gar keine Kraft mehr geben. Mhm. Und das waren halt so Sachen, dass ich auch einfach mich nicht erfüllt gefühlt habe. Und es hat sich nicht angefühlt wie ein Leben, das ich, auf das ich, wenn ich 80 bin, zurückblicke und sage, boah, du Geile, das war's. Sondern ich dachte mir so, okay, mit 80, wenn ich das weitermache, dann denke ich mit 80, ich hab was falsch gemacht. Mhm. Und das war so ein Gedanke, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du das dir sicher bist, dass du das mit 80 denkst, dann ist es falsch.
Ja, ich fand es gerade ganz spannend, du hast gesagt, die Ressourcen, auf die du sonst zurückgegriffen hast, haben nicht mehr funktioniert. Und das finde ich nämlich einen spannenden Punkt. Hast du irgendwelche, sag ich mal, Stresskompensationsmechanismen gemerkt bei dir, die dir gezeigt haben, es geht in die falsche Richtung? Also jetzt als Beispiel, in meiner Tätigkeit als Finanzberaterin merke ich halt recht schnell anhand der Finanztabelle, die mir die Frauen ausfüllen, wenn sie sehr unglücklich sind und finde dann auch sehr schnell heraus meistens, wenn es zum Beispiel am Job liegt. Das sind Frauen, die verdienen ultra gutes Geld, aber die schmeißen es auch mit vollen Händen raus, weil sie sich einfach versuchen, diese Leere, die du angesprochen hast, mit Glück und mit Konsum zu füllen. Gab es solche Mechanismen auch bei dir? Das würde mich total interessieren.
Ja, voll. Ich habe natürlich auch immer versucht, mir mein Glück zu kaufen. Ne? Ich dachte immer so, okay, ich belohne mich jetzt und dann habe ich mir eine Tasche geholt oder so. Ne? Und alles so Sachen. Und ich habe dann irgendwann, also ich bin ja da auch schon in Therapie gewesen und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ganz krass cope einfach. Mhm. Dass ich dieses kurze Glücksgefühl immer erfahre und dass das gar nicht lange anhält. Ja. Und dass es mir auf Dauer gar nicht dieses Gefühl gibt, das ich mir erhofft habe. Und dann habe ich schon so gezweifelt und mir gedacht, okay, wofür machst du es halt eigentlich so? Und was aber auch bei mir war, ist, wenn ich bin so, ich brauche schon so, also meine Social Battery geht auch schnell leer, obwohl ich so soziale Kontakte voll brauche, so um zu überleben auch. Aber ich ziehe mich dann manchmal so einen Tag zurück, manchmal auch 2, 3 so. Und danach bin ich mal wieder full. Dann habe ich Bock. Und ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Egal, wie lange ich mich ausgeruht habe, ich bin nicht mehr in die Pötte gekommen. Mein Körper ist nicht mehr hochgefahren. Ich habe so viele Fehler auch gemacht, wo ich mir dachte so, hey, was machst du da eigentlich? Das ist Pipifax so gewesen. Ja. Ne? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt einfach offensichtlich nicht. Irgendwas ist nicht richtig, weil wie kann es sein? Und dann habe ich mich aber nur noch mehr angestrengt, weil ich dachte, also weil ich irgendwie was machen musste. Und das hat aber nicht funktioniert. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch immer mehr die ganzen Sachen, die ich so gerne gemacht habe, so am Wochenende, keine Ahnung, fett essen gehen und hier Weinflasche und da und ne, so weiß ich nicht. Das hat mir gar keine Freude mehr so krass bereitet. Ich habe gemerkt, dass mir so andere Sachen Freude machen, wie mit meiner Familie chillen irgendwie, im Wald zu sein, mit meinem Freund einfach Sachen so zu unternehmen. Ja, und das war so ein Prozess und am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben und dann habe ich mir natürlich noch eine Tasche gekauft und dann dachte ich mir aber, also weil das ist ja so, das kommt ja nicht von heute auf morgen, ne? Das ist ja immer so ein schleichender Prozess irgendwie. Ja, und irgendwann hat es dann so Klick gemacht. Mhm. Und dann war es auch so, dass ich halt auf einer Produktion war und ich war da zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich mir dachte, ich glaube, ich will das hier nicht mehr machen. Dieser Gedanke war schon sehr groß und dann war ich auf einer Produktion und dann Ey, ich weiß auch nicht. Das war so, es hat nichts mehr Sinn ergeben. Gar nichts hat mehr einen Sinn ergeben, was für mich vorher einen Sinn ergeben hat. Ich bin da hingefahren aufs Gelände und ich habe mich eigentlich immer gefreut und ich hatte Bock, das zu machen. Und das war alles nicht mehr da. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, gut, es ist Zeit zu gehen.
Ja, und dann bist du auch quasi so im laufenden Prozess gegangen oder hast du doch irgendwas abgeschlossen? Was war so der Moment?
Nee, ich habe gar nichts abgeschlossen. Das war, würde ich auch keinem empfehlen. Also es war aus der Not geboren. Das war, ich wollte es eigentlich abschließen. Und hatte dann auch vor Ort schon gemerkt, okay, mir geht's nicht gut, aber ich muss das ja irgendwie abschließen, habe ich mir gedacht. Weil es ist auch so beim Fernsehen, wenn du auf einer Produktion bist, du bist ja irgendwo in Buxtehude, sage ich jetzt mal so. Und die können nicht ja so schnell für dich einen Ersatz finden. Mhm. Und darüber war ich mir natürlich im Klaren. Ich wollte ja, also ich habe gemerkt, es funktioniert nicht, aber ich wollte auch niemanden im Stich lassen. Ja. So. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Dann hat es so, ja, schon so gute 2 Tage angehalten, wo es mir wirklich echt schlecht ging. Und dann habe ich meinen Therapeuten angerufen und nach einer Notfallsitzung gefragt. Und ich habe eigentlich nie nach einer Notfallsitzung gefragt. Und dann dachte ich schon so, okay, irgendwas ist auf jeden Fall sehr, sehr wrong gerade. Und wir hatten voll das gute Gespräch und es ging mir trotzdem nicht besser. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, nichts von dem, was mir sonst geholfen hat, da waren ja auch Freunde von mir, mit einer Freundin irgendwie über die Promenade mal rennen, essen zu gehen, sich auszutauschen, mit meinem Therapeuten zu reden, hilft mir gerade und ich kann hier einfach nicht sein. Mhm. Und es ist dann auch voll körperlich bei mir geworden, also mir ging es dann körperlich richtig schlecht. Ich bin dann irgendwie auch noch, also ja, zusammengebrochen, bin in Ohnmacht dann noch gefallen und dann habe ich mir gedacht so, nee, also es ist jetzt einfach vorbei, du musst es jetzt einfach machen. Und dann habe ich auch wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Es war überhaupt keine schöne Situation und habe halt gesagt, ich muss jetzt halt gehen. Es geht nicht mehr.
Mhm. Ja. Krass. Also quasi so ein Full-on-Burnout eigentlich mit Kollaps zum Ständnis. Oder ist es gar nicht diagnostiziert worden?
Also, nee, es war ja nicht diagnostiziert. Heute weiß ich aber safe, dass es das so war und das auch schon sehr früh Anzeichen dafür gegeben hat, so körperlich. Ich habe das nur damals nicht gecheckt, weil ich hatte eine Corona-Infektion. Und da ging es mir auf einmal total schlecht. So, ich konnte irgendwie, also habe auch zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, so wie es ist, wenn von heute auf morgen gar nichts mehr geht. Und diese Infektion hat mich ja dann auch dazu geführt, so wirklich über mein Leben nachzudenken und im Nachhinein alles zu ändern. Ja, und dann hatte ich durch die Infektion ganz lange den Verdacht auf Long-Covid. Aber es konnte niemand was finden. Und heute weiß ich, dass es die Erschöpfung schon war. Und dass da, hätte ich das eher gewusst, ich wahrscheinlich auch eher aufgehört hätte. Aber ich habe dann halt natürlich weitergemacht. Und dann war irgendwann dieser Peak, wo ich dann ja in Ohnmacht gefallen bin. So, weil ich glaube, dein Körper checkt es schon die ganze Zeit. Und du kannst es auch eine Zeit lang ignorieren. Aber irgendwann macht er dazu. Ja.
Das heißt, im Umkehrschluss wahrscheinlich ist dein Learning jetzt daraus viel, viel besser noch auf seinen Körper hören und auf kleinste Signale direkt Rücksicht nehmen, oder?
Das ist ja, so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es geht ja auch nicht immer. Ich war ja auch voll im Leistungsmodus, ne? Hm. Es ist so, also heute sehe ich das anders. Du musst nicht immer irgendwie jeden Tag 150% geben oder was leisten, sondern du leistest auch, oder du bist am besten, sage ich mal, wenn du auch Pausen machst.
Ja.
Zwischendurch und dass das voll essentiell ist.
Mhm.
Ja.
Klingt ja so, dass du quasi immer 150 gegeben hast. Am Ende war eigentlich die Batterie immer auf null und dann passieren wahrscheinlich auch diese ganzen kleinen Flüchtigkeitsfehler und man bekommt Dinge, die eigentlich super selbstverständlich sind, nicht mehr hin, weil ja, woher sollst du es noch nehmen? Ne? Wo ist die Kraft noch irgendwie im Körper, im Kopf, um es zu leisten? Okay, das heißt, du bist dann quasi Hals über Kopf, zum Glück hast die Notreißleine gezogen, bist dann raus. Aber du hast ja, wie du schon gesagt hast, so 1-2 Jährchen auf jeden Fall drüber nachgedacht. Hast du dir denn währenddessen schon einen Backup-Plan erarbeitet, Ressourcen aufgebaut, also auch ein finanzielles Polster? Wie hast du diesen Plan, sag ich mal, auf lange Hand geschmiedet, falls du es überhaupt gemacht hast?
Also ich habe das nicht so konkret geschmiedet. Ich habe mir schon gedacht, so, okay, ich mache irgendwie demnächst Schluss damit. Mhm. Ich will das nicht mehr machen. Und habe dann, also das hat sich alles irgendwie so bedingt. Dadurch, dass ich gemerkt habe, dass meine ganzen Ausgaben mir gar nicht so diese Freude geben, die ich mir erhofft habe, habe ich ja automatisch irgendwie aufgehört mit diesen Ausgaben. Das heißt, ich hatte schon einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung als sonst. Und ich habe dann eigentlich in den letzten Monaten nochmal gut verdient und habe mir gesagt, ich behalte das für mich und mache dann quasi eine Auszeit. Das war eigentlich erstmal mein Plan, nur eine Auszeit zu machen. Und wollte halt die ganzen Sachen dann für mich an die Seite legen und dann, weil es ist beim Fernsehen zum Beispiel auch gang und gäbe, dass du immer nur Zeitverträge hast. So, und dadurch bist du halt öfter auch mal beim Arbeitsamt, weil du mal einen Monat Pause hast oder auch mal 2 Monate Pause hast und so. Das ist halt total normal. Deshalb hatte ich zum Beispiel auch gar nicht die Hürde, dann irgendwann zum Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, so, ich bin jetzt irgendwie mal ein paar Monate raus. Und so habe ich dann schon kalkuliert. Ich dachte mir, okay, ich werde ja Arbeitslosengeld bekommen, den Puffer habe ich und so weiter und so fort. Und dann ist es ja aber aus dem Ruder gelaufen, weil ich es nicht geplant war, dass ich auf dieser Produktion kündige und mir auch dachte, okay, kacke, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich gar nicht den Puffer, den ich mir ausgerechnet habe, zu haben. Und das hat mich auch so ein bisschen davon abgehalten. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin halt da zusammengeklappt und dann dachte ich mir so, okay, also dieser Puffer, ich muss das streichen, das muss ich jetzt einfach lassen. Ja. Und dann war es weniger, aber es ist trotzdem so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses Talent, frag mich nicht warum, schon immer gehabt, obwohl ich auch absolut gar kein Verständnis habe für Zahlen, dass ich weiß, was ich machen muss, um die Sachen hinzukriegen. So, und ich habe mich dann zum Beispiel auch krass eingeschränkt. Also als ich dann aufgehört habe, ich habe zum Beispiel auch angefangen, alle meine Taschen zu verkaufen und die ganzen Klamotten, die irgendwie noch wertvoll waren, weil ich sie erstens nicht mehr wollte. Die haben mich an dieses Leben erinnert, das ich nicht wollte irgendwie, wo ich irgendwie nur immer mich beeindrucken wollte oder andere beeindrucken wollte und ich wollte das eh alles loswerden. Dadurch konnte ich dann natürlich noch so ein bisschen was machen und ich habe aber dann auch wirklich mich sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Ich habe echt aufgehört oder angefangen, mein Leben umzustellen, tatsächlich.
Ja, cool. Das heißt, du hast einfach ja deine Gesundheit priorisiert und hast zum Glück ja auch wahrscheinlich auch mit Hilfe der Therapie, die du schon schlauerweise angefangen hast, gemerkt, so hey, das ist eigentlich, sag ich mal, nur ein Symptom. Also viel shoppen, das ist nichts, was dich als Mensch ausmacht, sondern das ist einfach ja ein Versuch, irgendwie an einen Strohhalm klammern, sich um irgendwo Glücksgefühle herzuzaubern. Und als du gemerkt hast, dass das nicht ist, hast du gesagt, okay, Geld als Ressource kannst du für was anderes viel besser nutzen, was dich eben an ein langfristiges Ziel bringt und nicht kurzfristig glücklich macht. Das ist schon mal richtig cool. Und du sagst ja, eigentlich wolltest du eine Auszeit machen, dann bist du aber doch irgendwie an die Discounterkasse gelangt. Wie viel Zeit lag da eigentlich zwischen?
Ein Jahr
ein lag Jahr. Dazwischen. Also ein Jahr hast du dir Auszeit gegönnt.
Ein Jahr habe ich mir eine Auszeit gegönnt. War auch jetzt gar nicht so geplant, dass ich das so lange mache, aber ich habe erstmal, als ich runtergefahren habe, gemerkt, wie kaputt ich tatsächlich bin. Und dass ich auch gerade gar keine Ambitionen mehr habe, überhaupt zu arbeiten. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber irgendwie in deinem Leben jetzt gar nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt leider keine Millionärstochter, irgendwie muss ich ja irgendwas machen so im Leben, ne? Und habe dann auch gemerkt, okay, es geht aber halt einfach nicht. Und ich wusste ja, okay, ein Jahr ist ja auch so die Grenze, die du an Arbeitslosengeld bekommst, sage ich jetzt mal, ne? Und rückblickend weiß ich auch, ich hätte mich krankschreiben sollen lassen, aber okay, ich habe es so gemacht. Und dann habe ich nach einem Jahr halt gedacht, okay, ich mache jetzt was anderes, beziehungsweise ist das schon in diesem Prozess passiert, in diesen 12 Monaten, weil ich habe da auch erstmal gemerkt, wie schlecht es mir mit diesem Job gegangen ist. Tatsächlich, wie viele Sachen das in mir ausgelöst hat und dass ich das loslassen muss. Und es waren natürlich auch Sachen, die mir trotzdem Spaß gemacht haben, ne? Also schreiben und irgendwie Interviews machen und so, das liebe ich schon noch, aber ich habe auch gemerkt, dass immer auch das Umfeld, in dem man sich bewegt, super wichtig ist, ja. Weil ne, du kannst einen geilen Job haben, wenn das Umfeld nicht stimmt, ist der nicht gut. Du kannst einen Job haben, auf den du gar keinen Bock hast, wenn das Umfeld aber geil ist, dann denkst du so, ja, okay, aber irgendwie, ich komme durch den Tag, so, weißt du? Ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was soll ich als nächstes eigentlich machen? Habe überlegt, was könnte ich tun, irgendwie. Ich habe ja dann auch erst woanders gearbeitet und Social Media für die gemacht, weil ich mir schon dachte so, okay, ja, aber das ist ja das, was ich halt gerne mache, ne? Videos und Reden, bla bla bla. Und es hat gar nicht funktioniert. Gar nicht, weil ich da wieder einen Chef hatte, der sehr viel verlangt hat, der mich nach Feierabend wieder angerufen hat, für den das gang und gäbe war. Und ich dachte mir so, boah, es kann nicht sein, dass ich wieder in so einer Situation bin. Darauf habe ich keinen Bock. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich muss irgendwas machen, das irgendwie auch so eine Art von Selbstschutz für mich ist. Also, dass ich irgendwas habe, das ich de facto nicht mit nach Hause nehmen kann. Stimmt. Da bin ich sehr schnell auf die Supermarktkasse gekommen, weil ich dachte mir so, wenn der Laden zu hat, dann hat der Laden zu. Klar kannst du es mental mit nach Hause nehmen, so, aber Keiner kann was von mir verlangen. Keiner kann mich anrufen und sagen, hör mal, kannst du noch mal eben den Kunden 25 kassieren? Der steht da jetzt noch. Nee, der Laden hat zu. So, weißt du, wie ich meine?
Total.
Und das war für mich so essentiell, dass ich mir dachte, ich will da einfach nur hingehen. Ich will wissen, wann ich da ankomme. Ich will wissen, wann ich Pause habe, wann ich nach Hause gehe. Und wenn ich den Laden verlasse, dann habe ich meine Ruhe, bis ich am nächsten Tag wieder da bin. Ja, und da habe ich das so gemacht.
Ja, cool, sehr spannend. Wahrscheinlich hat sich dann, also logischerweise hat sich dann ja auch finanziell bei dir einiges geändert. Du hast schon gesagt, deine Ausgaben hast du ein bisschen eingeschränkt, aber gab es auch so Momente, wo du dir gesagt hast, so, oh, alleine finanziell, ich hatte einfach mehr Möglichkeiten. Also vermisst du teilweise ein höheres Gehalt oder sagst du, nee, ich kann mich da einfach gut drauf einstellen und ich sehe einfach den Mehrwert auf nicht monetäre Art und Weise viel, viel mehr. Wie ist das?
Ich glaube so beides. Also ich vermisse nichts, sage ich mal, weil der Preis, den ich gezahlt habe, der war zu hoch. Es ist aber schon auch so, dass ich echt auch Einschränkungen hatte. Also mein letzter Urlaub ist jetzt auch über 2 Jahre her, ne? Das ging jetzt halt nicht. Ich fliege dieses Jahr zum ersten Mal wieder in den Urlaub. Und das sind natürlich Sachen, da will ich nicht mein Leben lang drauf verzichten, weil mir Urlaub aber auch sehr viel gibt. So eine blöde Tasche gibt mir jetzt tatsächlich nicht mehr so viel. Und das sind schon Sachen, wo ich sagen muss, ich wusste, dass ich für eine gewisse Zeit drauf verzichte, weil Discounter war ja jetzt auch nie für immer, sondern es sollte wirklich einfach den Zweck für mich erfüllen, dass ich lernen kann, einfach zu arbeiten und dann was mache, was mir Spaß macht mäßig. Und deshalb wusste ich, okay, du kannst dich jetzt schon auch so und so einschränken. Aber zum Beispiel, wir sind ja dann auch umgezogen aufs Land und dieser Schrank, ich habe den nicht sofort kaufen können. Weißt du, wie ich meine? Das hat schon gedauert. Und dann hatte ich hier halt eine Kleiderstange stehen. Und es war natürlich nicht optimal, aber ich dachte mir so, es gibt Schlimmeres. Es war temporär, es gibt Schlimmeres und ich kann mich mit den Sachen arrangieren. So, ja.
Cool. Ja, du hast ja schon gesagt, du bist in der Beziehung auch schon länger. Das würde mich natürlich auch total interessieren. Ich bin auch schon länger in einer Partnerschaft und kriege das natürlich auch über meine Frauen in der Beratung immer viel mit, dass es so unterschiedlich gehandhabt wird. Also wie hat dein Partner da mitgemacht? Wie hat er darauf reagiert? Hat er dich jederzeit supportet? Auch finanziell, wenn du weniger beistellen konntest, hat er mehr gemacht. Wie ist da so euer Handling mit der Situation?
Der hat mich immer supportet, muss ich ehrlich sagen. Immer. Also vor allen Dingen auch mental. Der hat sofort zu mir gesagt auch, nee, du kommst jetzt auch nach Hause und das war's. Ne? Also weil es das einfach nicht wert ist. Und da haben wir beide halt einfach die gleiche Ansicht so. Und ich konnte mich echt immer auf, oder kann mich echt immer auf den verlassen. Und ich war trotzdem oft noch in diesem Leistungsdruck, sage ich mal. Und er war auch derjenige, der dann von außen so gesagt hat, so, versuch einfach mal jetzt zu chillen und versuch es einfach mal nicht zu machen. So, du bist schon wieder drin und du musst es gar nicht machen und du musst mit diesem ganzen Druck halt gar nicht umgehen und so weiter und so fort, ne? Und er war mir da echt eine große Stütze auch, dass ich mir das so, glaube ich, auch für mich erlaubt habe, auf einer mentalen Ebene, sag ich mal, nicht die ganze Zeit zu denken, dass ich eine Versagerin bin. Also weißt du, wie ich meine? Sondern man denkt ja immer so, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr das, was alle anderen hatten. Und ich war eigentlich auch so, dass ich mir dachte, ich habe nicht versagt, aber es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn jemand zu dir sagt, du hast nicht versagt.
Ja, manchmal muss man es leider von außen hören. Ne? Manchmal reicht es nicht von innen. Und es ist super schön, wenn man richtig supportive Umfeld auf jeden Fall hat. Das heißt, er hat dir mental den Rücken freigehalten. Aber ich denke mal auch, wenn, sag ich mal, wenn ihr euch die Miete teilt und du konntest einfach weniger beisteuern, dass er dann auch einen prozentual an seinem Gehalt gemessen größeren Anteil beigesteuert hat, oder?
Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht. Das hat er auf jeden Fall gemacht. Ich finde aber auch, das sind so Sachen, wenn du den, also ich würde es für ihn auch machen. Weißt du, wie ich meine? Das sind, oder wenn du auch prozentual einfach irgendwie mehr verdienst. Ich finde, man kann sich das immer irgendwie so machen, dass es halt für beide Seiten passt, weil man ist ja irgendwie auch in einer Partnerschaft. Eben. So. Und das ist aber auch so, ich hatte da mal auch tatsächlich eine Diskussion mit einer früheren Bekannten drüber, die das sehr abfällig zu mir gesagt hat. Die gesagt hat so, ja, aber du kannst das ja machen, weil du deinen Partner hast. Und dann habe ich gesagt, nee, stopp. Also, und das finde ich halt nicht. Und das finde ich auch ungerecht, allen anderen gegenüber und auch mir gegenüber ungerecht. Weil ich bin in dieser Wohnung weil ich mit meinem Partner zusammen wohne. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte trotzdem alles andere dafür getan, dass das möglich gewesen wäre. Und wenn das bedeutet hätte, dass ich in ein Zimmer ziehen muss, das habe ich am Anfang auch gemacht in meinem Studium, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weißt du? Ja. Oder dass ich zu meinen Eltern zurückgehen muss, wo ich Gott sei Dank auch jederzeit willkommen gewesen wäre. Oder dass ich in eine WG gegangen wäre. Und ich finde das immer so ein bisschen, oder fand das sehr unfair, so diesen Druck, den man hat, abzusprechen und zu sagen, ja, aber du kannst das ja auch machen, weil. Nee, das hat für mich bedeutet, dass ich mir jetzt diesen Monat kein USM-Haller kaufe und keine, oh, darf ich das sagen, die Marke, dass ich mir kein tolles Sideboard kaufe und keine Designertasche kaufe. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Zum Glück bin ich so frei, dass ich kein Eigentum habe, dass ich keine Kinder habe, so dass ich ja wirklich meine Ausgaben anpassen kann. Und ich muss aber auch sagen, ich habe so dieses Mindset, meine Mama ist ja auch alleinerziehend gewesen, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen. Ich habe von ihr dieses Mindset, wenn es nicht passt, musst du es irgendwie passend machen. Es gibt keine Option manchmal. Und das ist, glaube ich, so, was man manchmal denkt, dass man immer so denkt, ja, aber dann mein Lebensstandard. Mein Lebensstandard war 5-mal die Woche Essen zu bestellen. Scheiß drauf. Jetzt lebe ich gesünder.
Ja.
So, also weißt du kannst auch selber kochen. Weiß nicht, ich habe aufgehört, ich habe meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio gekündigt, weil es nicht mehr drin war. Dann habe ich ja kostenlos irgendwelche YouTube-Workouts gemacht. Das geht auch mal.
Total. Lebensstandard ist, sag ich mal, so ein Konstrukt eigentlich. Ne? Lebensstandard ist ja auch nichts Einheitliches. Jeder hat seinen eigenen Lebensstandard und der wird natürlich durch dich selber, aber auch ganz stark durch dein Umfeld definiert. Und das ist ja etwas, wo manche Menschen sich gar nicht ihrer aktiven Rolle bewusst sind, dass man sich ein Umfeld und Wünsche und Ziele selber setzen kann und nicht das machen muss, was von außen erwartet wird und um mitzuhalten zum Beispiel eben sich anzupassen. Und das finde ich eine gute Überleitung. Wir haben nämlich ein paar Posts von dir rausgesucht. Wir waren natürlich auch ganz fleißig bei dir unterwegs. Übrigens ganz lustig. Du wurdest mir einfach reingespült bei Instagram. Also tatsächlich, so kam die Connection, dass ich dich da schon gefunden habe und dachte, irgendwie richtig coole Story, fand ich super, super spannend und inspirierend, gerade weil ich einfach so, so viele Frauen kennenlerne durch meinen Job, die einfach massiv unglücklich sind, aber sich es vielleicht noch nicht ganz anerkennen selbst oder einfach sagen, ja, aber ich habe ja keine Option, aber ich muss das ja machen, weil sonst bin ich ja nicht mehr sicher und so weiter und so fort. Da dachte ich so, nee, genau mit Mel muss ich darüber sprechen, damit alle Frauen da draußen und gerade unsere Community das einfach mal hört. Es gibt immer Alternativen. Du musst halt einfach nur eine Entscheidung für dich treffen. Du musst wieder die aktive Rolle übernehmen. Und deswegen, habe ich einige deiner tollen Posts mitgebracht. Und ich dachte, wir gehen da noch mal ein bisschen tiefer rein. Denn welcher war das denn hier?
Darf ich was zur Sicherheit sagen?
Ja, bitte.
Ich glaube, oder ich dachte das auch immer, ich kann das machen, wenn ich finanziell abgesichert bin.
Ja.
Und das Ding ist, es ist absolut nicht richtig zu sagen, Geld macht nicht glücklich, weil es ist schon so irgendwo, dass man ein gewisses Maß an Geld braucht, um einfach sich Dinge leisten zu können und leben zu können. Aber ich habe für mich irgendwie gecheckt, dass Geld mir gar nicht die Sicherheit gibt, die ich mir erhofft habe, sondern irgendwie ist dieser, habe ich gemerkt, je mehr ich besitze, desto mehr besitzen meine Sachen irgendwo auch mich, weil es gab kein Limit.
Ja.
Es gab für mich kein Limit. Ich konnte mir dann endlich eine, weiß ich nicht, Tasche kaufen. Aber dann dachte ich mir, ja, aber es ist ja noch nicht die Chanel. Wenn ich die Chanel habe, dann. So. Und wo ist dieses Maß? Weißt du, ich habe mir eine Wohnung eingerichtet damals. Super toll, mit tollen Möbeln. Nicht nur Ikea. Das war schon so, wo ich mir dachte, geil, nicht nur Ikea. Das ist irgendwie ganz cool. Und dann dachte ich mir, aber ja, hier steht aber noch kein USM-Haller drin. Alle haben ein USM-Haller. Ich brauche ein USM-Haller. Und das Ding ist, es ist ein schönes Sideboard, so. Aber es ist die Luft, also es ist so viel Luft die ganze Zeit nach oben und da ist kein Limit. Und die einzige Sicherheit, die ich für mich so gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass ich wieder so viel Urvertrauen zu mir selber habe, dass ich weiß, ich kann jede Situation schaffen. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt 5 Jobs gleichzeitig machen würde, um über die Runden zu kommen, dann würde ich das auch für einen Zeitraum machen.
Ja,
so.
Also genau. Es ist so, was möchtest du und wie viel bist du bereit dafür zu geben, ne?
Ja,
und,
schon.
Und würdest du 5 Jobs machen für ein Sideboard? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Das ist halt nicht die Conclusion, dass man sagt, okay, das ist halt nicht, ne, es steht, es ist ein Symbol. Das Sideboard ist ein Symbol für etwas.
Null.
Nein, genau. Also, das war ein Slide aus deiner By-the-Way-Reihe. Und zwar fand ich es ganz schön, hast gesagt, wenn ich mir meine alten Fotos ansehe, sehe ich eine Version von mir, von der ich froh bin, dass sie nicht mehr existiert und das ist okay. Und das fand ich einfach eine richtig, richtig schöne Aussage. Das heißt, wenn du heute auf dein früheres Ich guckst, dann hast du wahrscheinlich Mitgefühl, oder? Was sind deine Gefühle zu deiner früheren Version selber?
Ja, irgendwie denke ich an die arme Maus, irgendwie tut es mir leid. Also da ist auch so eine, das bin auch gar nicht ich. Deshalb sage ich auch so, ja, die arme Maus. Das bin auch gar nicht mehr irgendwie ich, weil ich so davon distanziert bin. Aber ich sehe jetzt retrospektiv, wie ich gelitten habe damals schon. In diesem Ganzen. Also ich sehe das an meinem Ganzen, an meiner Körperhaltung, an meinem Gesichtsausdruck, auch allein so an meinem Gewicht und so, dass es mir, dass ich gar nicht glücklich war. Ich war nicht so glücklich, wie ich dachte. Ich war schon auf anderen Ebenen glücklich, irgendwie mit meiner Familie und mit meinem Freund, aber im Job war ich nicht glücklich und in dem Leben, das ich hatte.
Ja, das ist total spannend, weil andersrum, was glaubst du, was würde die damalige Mel zu der heutigen Mel sagen? Also, wenn sie dich sehen würde und jemand sagt ihr quasi, guck mal hier, Zeitraffer, in 10 Jahren sieht dein Leben so aus. Was hätte sie geantwortet?
Ich würde erstmal sagen, bist du bescheuert. Bist du einfach bescheuert, weil sie würde es natürlich erstmal gar nicht verstehen, weil ich irgendwie so halt da drin war, irgendwie jemand zu sein und irgendwie was zu leisten. Und ich glaube, die würde, also ich habe darüber schon oft nachgedacht, auch so wie es, man sagt ja immer so, mein 13-jähriges Ich, weiß ich nicht, wäre neidisch oder stolz auf mich. Ja. Kennst du das, wenn das so manche im Internet schreiben? Und das ist so, ich glaube, die wird sich denken, ja doch, du bist jetzt einfach Baddie, weil du machst dein Ding und scheißt endlich auf die anderen so. Und das wird sie geil finden. Sie würde nur niemals damit rechnen, dass ich irgendwie beim Discounter war.
Das glaube ich, das war so der Plot, wenn du das so machst.
Ja, das wird sie, das wäre sie, glaube ich, geschockt. Aber sie fände es cool.
Sehr nice. Dann hast du nochmal den einen Slide, wenn ich entspannt. Wir machen ja keine OP im offenen Herzen. Das ist nämlich so ein Spruch. Ich glaube, in jeder Branche hört man das häufiger, so um Leute kurz chillen zu lassen. Aber im Endeffekt ist der Druck vielleicht irgendwie der gleiche auf die Menschen, ob sie jetzt im OP wirklich am offenen Herzen arbeiten oder ob sie, ne, ob sie Redakteurin oder Journalistin oder was auch immer letztendlich sind. Wie hast du so den Druck in der Branche erlebt, würde mich nochmal interessieren.
Also ich finde immer, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was man sagt und dem Gefühl, das man vermittelt. Weil ich finde, du kannst auch viel sagen, aber wenn deine Aktionen das nicht widerspiegeln, dann bringt es nichts, was du sagst. Und das ist das verkörpert genau dieser Satz für mich. Das ist immer dieses so, es gibt auch diesen Fernsehsatz, da sagen die Leute immer, die Ruhe bleibt, wenn alle total hektisch und nervös werden, weil irgendwas nicht funktioniert. Und natürlich bleibt die Ruhe nicht. So.
Nein.
Und das ist da für mich genau das Gleiche. Ich glaube, dass das aber auch daran liegt, dass so viele Leute das viel zu hoch gewichten, was Arbeit überhaupt ist. Weil ich sag dir ehrlich, der ganze Stress in dieser Branche, den brauchst du meiner Meinung nach nicht. Du könntest das auch einfach so machen und wahrscheinlich sogar noch besser, weil wenn du irgendwie an der Sache Spaß hast, dann flowst du ja viel mehr. Auch mit deiner Kreativität, ne? Aber Druck kann natürlich funktionieren und Druck kann auch ein Antreiber sein, aber ich glaube nicht, dass man das immer machen muss und ich glaube auch nicht, dass das immer so...
Nicht auf lange Zeit, ne?
Nicht so gesund ist. Klar gibt es Zeitdruck und so, das ist natürlich dann was anderes, ne? Das ist gerechtfertigter, aber immer dieser dauerhafte Druck, der auch viel so mit Perfektionismus einhergeht. Auch irgendwie out, finde ich. Also ich finde es echt out.
Ja, auf jeden Fall.
Hustle-Culture vorbei.
Hustle-Culture ohne Wenn und Aber ist definitiv out, würde ich auch sagen. Der letzte Post, der vielleicht ganz gut dazu passt, da hast du gesagt, du solltest als Frau stark sein. Aber der Satz bedeutet aber eigentlich, sei cool, edgy und lach über schlechte Männerwitze. Und das bringt mich nochmal zu dem Punkt, ich meine, wie auch die meisten Branchen, ist wahrscheinlich auch die Medienbranche noch sehr stark von Männern beherrscht. Wie hast du das so erlebt? Wie war da so der Anteil an Männern und Frauen? Und wer sitzt da eigentlich in den Machtpositionen? Wie waren so die Dynamiken? Wie hast du das erlebt?
Das Lustige ist, ich glaube, das denken viele immer nicht, dass es beim Fernsehen viel mehr Frauen gibt als Männer. Gibt ja auch internalisierte Frauenfeindlichkeit.
Ja.
Und das ist einfach eine Branche, die ist von Männern natürlich damals war der Anteil sehr viel größer und das ganze Bild, das da herrscht, ist natürlich sehr alt. Und es haben auch viele Frauen einfach für sich so internalisiert. Und das Ding war halt auch, ich weiß noch, ich bin damals dahin gekommen und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Symbol so. Es ging darum, was eine Moderatorin anzieht, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und dann hat die Executive Producer hat gesagt, ja, aber nichts mit Blümchen. Also das geht jetzt wirklich nicht mehr. Das ist mir zu kindisch, das können wir jetzt so nicht machen. Und ich checke den Hint-Somo, aber das ist eigentlich genau das, wie es da ist. Ich bin eigentlich so auch so eine Person, ich bin manchmal so, also ich habe ein pinkes Zimmer, ne? Ich meine, wie obvious kann man sein? Und ich bin so sehr bubbly, auch sehr girly und irgendwie war ich dann natürlich, haben die Leute sich schnell über mich lustig gemacht, mich nicht ernst genommen und mich halt auch so ein bisschen für dumm verkauft. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich anders sein muss, um mich da zu behaupten. Ich meine, ich habe nur schwarz getragen, immer nur cool. Alle haben gesagt, ja, Mel ist so das cool Girl. Und ich dachte mir so, hey, kann ich gar nichts mit anfangen? Jetzt checke ich das.
Ja.
Und ich war auch sehr ruhig, sehr zurückhaltend, immer sehr darauf geachtet, wie ich was wann sage. Ich wusste, wann ich im richtigen Moment sprechen soll. Ich habe halt gemerkt, so meine trockene Art kommt an. Dann habe ich natürlich gemerkt, so okay, ja, so trockene Witze kannst du schon machen, das ist ein Eisbrecher. Und trotzdem ist es so, dass du dieses Bild, also die Erfahrung habe ich gemacht, sein sollst, so, die ist halt so unkompliziert. Die ist so eine coole Frau, weil die ist so unkompliziert. Und das hat sogar mal jemand zu mir gesagt. Da waren die irgendwie nicht so zufrieden mit der Moderation und dann haben die zu mir gesagt, boah, kannst du das nicht machen? Du bist einfach so viel ruhiger und du musst gar nicht so laut sein und du könntest das auch voll gut machen und du siehst doch gut aus, bla bla bla. Und ich dachte mir so, hä, irgendwas ist voll falsch, weil er meinte es als Kompliment, aber ich dachte mir so, es ist voll gemein. Also ja. Es ist voll gemein, ich dachte, es ist voll gemein der Person gegenüber, die moderiert hat. Und ich dachte mir so, oder habe in dem Moment gecheckt, so, du kennst mich gar nicht, weil ich bin ja gar nicht so. Ja. Aber das sollst du halt sein.
Ja, das ist so einfach und unkompliziert, ne?
Ja.
Ja, das glaube ich. Das ist, glaube ich, noch in vielen, vielen Branchen ein Problem. Deswegen finde ich es super, wenn man darüber spricht, ne? Was ist eigentlich das Patriarchat? Was sind denn eigentlich, ja, was ist denn internalisierte Misogynie? Was sind diese Strukturen, dass man sie erstmal erkennt und sich bewusst dagegen entscheiden kann, ne? Dass man sagt, okay, ich bin aber ein Girls Girl und ich mache eine Frau dafür nicht schlecht, dass sie mutmaßlich weibliche Attribute zeigt und nicht versucht, einfach das Pick-me-Girl zu sein, was alle Männer auch nett und einfach finden, ne?
Ja, ja, voll.
Also, das war schon mal auf jeden Fall ein super spannender Einblick. Danke dir dafür. Abschließend würde ich eigentlich ganz gerne wissen, weil du ja gesagt hast, es hat sich nicht nach meinem Leben angefühlt, dieses Ganze. Es ist jetzt ein abgeschlossener Zeitraum. Fühlt sich dein jetziges Leben schon so an wie dein Leben oder fehlt noch etwas? Was ist die Vision? Wo geht's hin? Und wo nimmst du uns vielleicht auch als deine Community, die Menschen auf Instagram nachher mit? Also, wie wird's weitergehen?
Ach, so lustig, weil die Vision... Mich hat letztens jemand gefragt in einem Q&A, was dein 5-Jahres-Plan? Und ich dachte mir so, Bro, keine Ahnung, wirklich nicht, weil ich aufgehört habe, das zu machen, was nicht heißt, dass ich keine Vision habe. Aber das Gefühl hat sich verändert, weil ich habe immer alles ja nur gemacht, um Sachen zu beweisen. So. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das auch nicht mehr mein Antrieb ist, tatsächlich. Und da war ich erstmal lost, weil ich mir dachte, ja, was ist denn jetzt eigentlich mein Antrieb? So, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie 35 Jahre gemacht, was soll ich jetzt eigentlich machen?
Ja.
Und ich bin ja jetzt im Café und darf auch mit Content Geld verdienen. Ich muss aber sagen, ich will einfach mich nicht mehr verstellen und ich will nichts mehr machen, das gegen meine Werte geht. So, klar kann ich all in gehen mit Content wahrscheinlich, aber das würde auch bedeuten, dass ich Kooperationen annehme, auf die ich keinen Bock habe. So, und das will ich einfach nicht mehr machen, weil wenn alles, dann hätte ich auch beim Reality-TV jetzt wieder bleiben können, so, weißt du? Mhm. Doof gesagt, ich will einfach was machen, das sich leicht anfühlt und das habe ich tatsächlich aktuell, aber ich weiß, ich bin noch nicht am Ende. Tatsächlich. Ja. Aber ich habe wieder eine Richtung. Beim Discounter, wie gesagt, das war ein Übergang, das war keine Richtung. Und jetzt im Café, das finde ich schon toll. Und mir macht das so Spaß auch irgendwie, wenn Leute mir schreiben, boah, du hast mir so Mut gemacht, irgendwie meinen Job auch zu kündigen. Oder ne, du bist irgendwie eine Inspiration oder ein Vorbild und so. Das ist so ein Ansporn auch für mich, so zu denken, boah, guck mal, ist es voll schön, dass ich anderen auch was geben kann, so, und vielleicht auch so eine Art Safe Space sein kann, den ich mir immer gewünscht hätte damals, und das habe ich gerade so mit dieser Kombi, und da sehe ich mich schon auch langfristig, wie genau das aussieht, ob ich jetzt irgendwie einen Kaffee mache oder keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Fashion Week würde ich gerne mal mitmachen, also woke, falls ihr es hört, nein, Spaß.
Ja, aber, gut, meine, das klingt sehr gerne.
Aber es fühlt sich leicht an. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlt sich das, was ich mache, leicht an, weil ich mich nicht mehr verstelle. Und das ist sehr schön. Das ist ein Goal. Und da will ich weiter hingehen. Und es ist ja auch so, ich finde das so schön irgendwie, ich glaube, das hat Mel Robbins mal gesagt, kennst du bestimmt, ne, mit ihrer Let Them Theory. Mhm. Kennst du die?
Ja.
die hat mal gesagt, so das Einzige, was im Leben immer konstant ist, ist Veränderung. Und das sehe ich halt auch so. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren bin, aber ich weiß einfach nur, ich will mir selber treu bleiben. So, und dann wird es kommen. So, dann kommt auch oder dann wird man damit erfolgreich sein, wenn man sich selber treu bleibt. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie 200.000 im Jahr machen muss, aber dass ich dadurch automatisch ein gutes Leben haben werde, glaube ich schon.
Das hast du so schön gesagt. Mega. Danke. Ich würde gerne zum Schluss nochmal vielleicht so deine Kerntipps zusammenfiltern. Wenn jetzt eine Frau uns zuhört, die sagt, ey, ich spüre jetzt vielleicht jetzt noch mehr als vor dem Podcast, ich bin irgendwie auch im falschen Leben. Was sind vielleicht so die 2, 3 wichtigsten Steps? Welche Tipps gibst du der Frau mit? Was sollte sie als nächstes machen?
Du meinst, ob sie das realisiert oder hat sie schon realisiert und weiß nicht, was sie machen soll?
Ich würde sagen, sie ist noch gefangen in der Jobsituation, denkt so, oh, irgendwas ist hier falsch, aber was kann sie machen, um ihr Leben zu verändern? Was wären so die ersten Steps, die sie tun kann?
Ich würde mich fragen, welche Erfahrung will ich damit machen? Nicht irgendwie macht mir das Spaß, weil das hätte ich beim Reality-TV auch mit Ja beantwortet, sondern welche Erfahrung will ich eigentlich da machen? Weil als ich mir die Frage gestellt habe, welche Erfahrung will ich damit machen, musste ich ganz knallhart ehrlich zu mir sein und mir sagen, ich will Anerkennung. Ja. Und wenn das ist, dann hat es für mich nicht funktioniert. Und dann würde ich mir überlegen, was sind denn Sachen, die mir wirklich wichtig sind? Auf dieses Bild, ich habe gerne dieses Bild von mir mit 80 im Kopf, weil ich finde, manchmal vergisst man es wirklich. Weil man ist ja nicht immer irgendwie, man geht jetzt nicht jeden Tag durchs Leben und denkt sich, Mensch, heute können wir ein Letzter sein, so ist, glaube ich, auch ungesund. Ja. Aber dass man sich so denkt, wenn ich mit 80 auf einer Veranda sitze im Schaukelstuhl, wie blicke ich auf mein Leben zurück? Denke ich dann, dass ich mit diesem Job oder mit dieser Beziehung oder mit diesem Leben generell das richtig gemacht habe? Oder sitze ich da und denke mir, du hättest schon vor 5 Jahren aussteigen sollen? Wenn das die Antwort ist, dann würde ich gehen und dann würde ich mir überlegen, was ich wirklich brauche. Was sind wirklich meine Ausgaben im Monat? Wie viel Miete zahle ich? Was zahle ich für mein Auto? Was sind andere Fixkosten, die ich leisten muss? Und mir wirklich alles runterrechnen und dann gucken, was bleibt über und was braucht. Und dann nochmal, weißt du, das ist ja irgendwie immer, finde ich, wie so ein, wie nennt man das nochmal? Wie so ein Filter.
Ja,
wie so ein,
ja, oder Trichter, Nadelöhr.
Ja, Trichter, genau. Wie so ein Trichter, wo das durchgeht und eigentlich kannst du es ja immer schmaler und schmaler machen. So.
Ja.
Und dann halt dir einfach so überlegen, okay, wenn jetzt eine Notlösung her muss, so das Worst-Case-Szenario sich wirklich ausmalen, weil das finde ich sehr hilfreich. Was ist das Allerschlimmste? Wirklich das Allerschlimmste, das mir passieren kann? Und sich das ausmalen und dann denken, okay, ist es wirklich so schlimm? Weil meistens nicht. Ja. Oder wenn doch, kann ich damit leben.
Ja.
So, weißt du, weil was hast du auch zu verlieren? Guck mal, ich bin ehrlich, ich könnte selbst jetzt zurück zum Reality-TV gehen. Oder weißt du, was ich meine? Du kannst eigentlich immer zurückgehen. So, das Einzige, was du nie zurückkriegst, ist irgendwie Zeit. Absolut. So, weil in 24 Stunden bin ich schon wieder älter als heute und in 48 erst recht. Und was soll passieren? Und wenn die Leute dich judgen, spielen die eine Rolle mit 80, die Leute? Bärbel von nebenan? Juckt doch keinen. Ja, weißt du? Ja,
total, absolut.
Und am Ende denken die Leute auch nicht so krass über dich nach. Selbst wenn die sich das Maul zerrissen, haben beim Reality-TV auch alle gemacht. Alle haben sich das Maul zerrissen, dann bin ich gegangen, haben sich das Maul zerrissen, dann habe ich angefangen, irgendwie auf Social Media zu posten, dann war ich auch peinlich, dann habe ich mir irgendwie eine coole Community aufgebaut und jetzt sind alle so, boah, ich will auch so viral gehen wie Mel, die hat jetzt irgendwie was Neues gemacht. Ja, irgendwann wirst du der Blueprint, so. Vielleicht, es hat bei mir auch gedauert, 2,5 Jahre und manchmal dauert es auch einfach. Es geht jetzt auch nicht von heute auf morgen. Nee, aber du hast Zeit, du hast wirklich Zeit. Lass dir nichts einreden, du hast Zeit.
Ja, voll schön. Ich hatte mal ganz lange so einen klassischen Kalenderspruch hängen. You're alive, it's not too late. Es ist so cheesy, aber es ist so, wenn du es liest, bist du am Leben und dann hast du noch Zeit, oder? Also.
Ja, es ist cheesy, aber dann denke ich mir auch, warum ist es cheesy? Das ist halt so eine, also ich habe das auch, oder ich finde mich manchmal auch cringe mit meinen Aussagen, dann denke ich mir so, ja, warum? Warum? Aber es ist doch so.
Ja.
Lass doch nicht so, weißt du, so denke ich mir dann so darauf abwertend blicken, nicht, dass du das jetzt gemacht hast, so meine ich das nicht, aber ich so weiß, cheesy oder cringe, weil das ist nicht abwertend. Ja. Das ist ja dein Leben.
Ja, ich glaube auch. Wir denken alle immer noch, dass es irgendwie wichtig ist, cool zu sein. Also ich kann das über mich auf jeden Fall auch ehrlich sagen. So manchmal denke ich auch so, ich will, keine Ahnung, irgendwelche 20-Jährigen irgendwie impressen und nicht die peinlichen.
Ja, ich auch manchmal.
Ja, aber denkt sich super, warum? Die haben doch noch gar nicht viel erlebt. Also warum haben die denn die Autorität zu sagen, ob ich cool bin oder nicht? Und was ist überhaupt cool? Kann man sich irgendwas kaufen? Nein. Also
diese Erfahrung. Ich finde Leute einfach cool, die so krass sie selber sein können, dass andere denken, boah, ich kann auch ich selber sein.
Ja, absolut. Das ist so eine schöne Aussage. Oh Mann, das wird auf jeden Fall als Reel geschnitten. Das weiß ich schon. Birte nickt hier ganz glücklich. Das geht viral. Das hoffe ich zumindest, weil es einfach eine wichtige Aussage ist. Ach Mann, ich glaube, wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten, Mel. Aber ich glaube, wir müssen hier langsam mal ein Ende finden, damit auch noch alle hier bis zum Schluss durchhalten. Ich danke dir wirklich sehr für die Einblicke und das Teilen deiner persönlichen Geschichte. Ich glaube nämlich ganz, ganz fest, dass die ganz viele Frauen da draußen inspirieren wird. Ich meine, du teilst ja deswegen auch schon deine Geschichte auf Instagram. Also alle, die hier noch nicht folgen, Mel Hör, also Mel und dann H-E-U-R.
Ja, Leute, folgt mir.
Folgt ihr. Ich mache es auch, denn ich finde es super inspirierend und wir haben super viele neue Blickwinkel auf das Thema Karriere, Glück und Selbstverwirklichung bekommen. Vielen, vielen Dank dafür.
Ach, voll schön, das freut mich. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ihr Lieben, ihr hört wahrscheinlich ganz sicher auch bei der nächsten Folge Manifestation wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss Mel, tschüss ihr draußen.
Tschüss Anna, tschüss alle.